Herzlich willkommen zur Analytics-Sprechstunde. Ich bin Maria-Lena Matysik, Analytics-Consultant und Geschäftsführerin der Analytics-Freaks. Hier teile ich mit dir, wie Marketingteams ihre Daten wirklich nutzen können, für bessere Entscheidungen und nachhaltigen Erfolg mit konkreten Insights, umsetzbaren Tipps und ganz ohne Buzzwords. Mein heutiger Gast in dieser Episode ist Stefanie Schuchicht. Steffi kommt aus dem Online-Marketing und hat hier einen wahnsinnig starken und vielfältigen Background und über 10 Jahre Erfahrung. Ihr fachlicher Schwerpunkt lag und liegt vor allem im SEO, aber sie hat in den letzten Jahren in super unterschiedlichen Branchen und Positionen gearbeitet, von Head of E-Commerce über Teamlead Performance Marketing bis heute als Head of Audience Development bei Bauer Excel Media. Bauer Excel Media ist das Unternehmen hinter Marken wie Cosmopolitan, Laura, TV Movie oder auch die Bravo. Also ein super großer Online-Publisher. Was für Datenfreaks natürlich bedeutet, super viel passiert online, viele User, viel Traffic und ergo viele Daten. Und natürlich auch super schnelllebig. Also viele Entscheidungen werden getroffen oder müssen getroffen werden, wollen getroffen werden. Und da helfen dann natürlich Daten. In ihrer Rolle verantwortet Steffi nicht nur SEO, sondern arbeitet auch an der Frage, wie Inhalte strategisch geplant, weiterentwickelt und über verschiedene Kanäle hinweg gesteuert werden können. Dabei geht es nicht nur irgendwie um Rankings oder um Reichweite, sondern natürlich auch um Umsatz. Und auch darum, wie Teams mit den Daten arbeiten und wie diese Entscheidungen über die Inhalte getroffen werden. Ob früher im SEO und im Performance-Marketing oder heute in der Online-Publishing-Welt, ein super datengetriebenes Umfeld, super datengetriebene Disziplinen und natürlich sind Daten für Steffi essentiell. Und trotzdem sagt sie, People first, Data second. Und damit hat sie mich quasi geködert. Und ich freue mich sehr, Sie heute hier in der Analytics-Sprechstunde zu haben. Also, Daten sind wichtig, aber nur dann wirklich wertvoll, wenn Menschen sie verstehen, einordnen und im Alltag sinnvoll nutzen können. Und genau darum wird es in dieser Folge gehen. Also, wie schaffen es Unternehmen, dass unterschiedliche Rollen im Team Daten wirklich verstehen und für ihre Entscheidungen nutzen? Und wie baut man Strukturen, Formate und Verantwortlichkeiten auf, die datengetriebenes Arbeiten im Alltag überhaupt erst möglich machen? Okay, let's go. Hi Steffi.
Hi.
Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, ich mich auch. Ich glaube, wir hatten es schon mal vor 3, 4, 5, 6 Jahren vor. Und was Langeweile wird endlich gut.
Absolut, absolut. Umso besser. Ich würde einfach mal sagen, für den Start, was könnte ich so vorschlagen oder was könnten wir so in den Mittelpunkt stellen? Da habe ich ja noch mal so ein bisschen gelesen, was du so über dich quasi im Netz erzählst. Und da bin ich darüber gestolpert, dass du irgendwo geschrieben hattest, People first, data second. Und ich dachte mir jetzt erst so, das geht ja gar nicht. Weil natürlich ist in meiner Welt immer data first quasi. Aber umso spannender, dir diese Frage zu stellen, warum denn People first und Data second? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, schön, was man manchmal im Internet auch über sich schreibt, ne, und meint und mal gesagt hat, sich nochmal kurz drauf zu reflektieren. Und Leute finden das dann und trotzdem spiegelt der Satz oder die Aussage immer noch das wider, was ich tagtäglich in den Teams schon auch sehe. Egal in welcher Konstellation auch, es ist, wenn ich ganz viel Daten gebe, auch irgendwelche Dashboards und so weiter, wenn sie nicht wissen, wie sie es nutzen sollen oder wie sie es verstehen können und für welche KPIs oder Daten sie auch verantwortlich sind, ne? Also was ist irgendwie auch meine Responsibility und wofür oder um was muss ich mich hier kümmern, bringen mir die ganzen Daten, der ganze Datenwust halt auch wenig. So darauf münzt dieser Satz so ab tatsächlich, dass ich Raum schaffe, Daten für Menschen verständlich zu machen und klar zu machen und nutzbar zu machen, so, und auch den Raum gebe zu lernen. Gerade auch bei uns, wo wir jetzt die Editorial Planner dazu geholt haben, die sonst ja wirklich Redakteurinnen waren und in den Redaktionen gesessen haben und geschrieben haben und als Planner nochmal ganz anders auf Zahlen gucken müssen, nämlich, ne, wie rankt der Artikel tatsächlich und was hat er noch so für Aspekte, da Daten nochmal ganz anders darlegen zu müssen und aufbereiten zu müssen.
Ja, was würdest du denn sagen, warum ist das so ein wichtiges Thema oder warum sollte denn People First sozusagen lauten?
Ja, ich glaube, wie du gerade gesagt hast, ne, für dich ist so Data First das Thema und wir wollen alle, unsere Zeit wird immer knapper. Wir wollen möglichst effizient sein und schlaue, smarte Entscheidungen treffen. Nicht selten auch der Druck, warum hast du die Entscheidung auch getroffen? Und dann möchte man sie gerne belegen können und nicht sagen, ach ja, war aber nach meinem Gefühl, irgendwie finde ich, ist über Kartoffeln schreiben gerade schöner als über Nudeln. Da tatsächlich so ein bisschen mehr Foundation zu haben und zu sagen, okay, ich habe mich deswegen dafür entschieden, das war meine Herleitungsgrundlage für meine Entscheidung, gibt den Leuten am Ende, glaube ich, auch viel mehr Sicherheit, wenn sie dann doch mal ihre Arbeit auch mal rechtfertigen müssen, warum auch immer, ne, im Positiven wie auch Negativen.
Absolut. Also wie du sagst, ne, auf der einen Seite gibt es den Input vorne, also quasi Inspiration für Entscheidungen oder für überhaupt Fragen, die man stellen kann und am Ende selbstverständlich die Grundlage, die Rechtfertigung dafür, warum man dann so oder so entschieden hat.
Ja, total.
Für mich ist es jetzt natürlich super spannend, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie ihr das grundsätzlich bei euch im Team implementiert habt, wie ihr damit umgeht, sozusagen mit dem People First und Data Second Ansatz. Genau, vielleicht magst du einmal so ein bisschen beschreiben, bevor du dich oder auch ihr euch als Team aktiv damit auseinandergesetzt habt, was war denn so die, ich sag mal, Ausgangssituation?
Ja, ich glaube, Man darf da gerne im Kopf behalten, ne? Gerade jetzt bei der Bauer Excel bin ich seit anderthalb Jahren. Da gab es natürlich auch schon viel, was vor mir passiert ist, ne? Also auch vor mir gab es schon Daten. Was heißt, wir haben diverse Power BI Dashboards und natürlich aber auch GA4 und die SEOs, die natürlich auch GSC nutzen und Systrix und so weiter. Aber besonders halt Dashboards, die durch Power BI gefüttert werden und genutzt werden. Und da tatsächlich auch sicherzustellen, dass überhaupt alle Boards kennen. Also ich habe auch, als ich ganz frisch war, war es eine Flut von Dashboards und da erstmal auch zu filtern und zu sagen, welche sind für mich jetzt relevant und dann änderten sich auch wieder welche und dann gibt es ein Company Breakfast jeden Monat, wo alle zusammenkommen und gemeinschaftlich auch auf Zahlen gucken und dann merkte man irgendwann, es weicht hier und da mal ab in der Wahrnehmung, welche Zahlen irgendwie auch relevant sind, wo man merkt, ach, du guckst auf das Board. Ach, nee, wir nutzen doch seit 2 Wochen dieses, ne? Und das ist dann so, wo ich sage, da den ersten Schritt zu gehen und zu schauen, was sind denn wirklich die Daten, auf die wir gucken müssen und wie braucht man die? Also wer braucht die und wie müssen die für dieses Team oder für diese Menschen und für diese Funktion aufbereitet sein?
Klar, ne? Das ist natürlich immer ein Prozess, der nie irgendwie heute gestartet wird, sondern so ein ever ongoing Ding. Aus deiner Perspektive ist dir quasi irgendwie aufgefallen, okay, wir haben nicht dieselbe Perspektive auf Daten zum Teil. Unterschiedliche Personen im Team haben unterschiedliche Verständnis vielleicht von ihren Daten in Anführungszeichen. Und das war so ein bisschen, ja, vielleicht nicht der initiale Auslöser, aber auch ein Antriebspunkt, sich nochmal stärker damit auseinanderzusetzen für euch.
Ich glaube, da kommen wir zu dem Punkt, ne, dass wir in das Audience Development Team die Editorial Planner mit reingeholt haben. Das sind ausgewählte Redakteurinnen gewesen. Sie sind im Herzen natürlich immer noch Redakteurinnen und schreiben hier und da auch noch, die aber jetzt ins Audience Development Team kommen, um Inhalte zu planen für die verschiedenen Topics, die wir haben, für unsere verschiedenen Marken. Dementsprechend müssen sie immer schauen, wo liegen gerade die Trends, wie sind die Suchvolumen, gibt es Contents, die schon nochmal optimiert werden müssen oder nicht. Und das ist natürlich auch unterstützt aus dem SEO-Team schon immer auch gewesen, aber geht natürlich nochmal in so eine textlastigere Tiefe rein. Und als wir die beiden Teams so ein Stück weit zusammengeführt haben, haben wir zum Beispiel unsere erste Kick-Off-Session gemacht und haben so unsere innere Heldin und unseren inneren Helden dargestellt. Ja, jeder hat natürlich sich einen fancy Namen gegeben, was er irgendwie meint, was sein Charakter darstellt, aber auch, was die Person sehr gut kann und was nicht. Und da war ganz spannend zu sehen, wer von sich selbst schon sagt, ich bin ein großer Excel-Nerd oder ich liebe Tabellen und ich liebe Zahlen. Und wer sagt, bleib mir bloß fern damit, ist gar nicht mein Ding. Und was sich dann daraus über die Zeit aber entsponnen hat, ist wirklich, dass man weiß, wer kann das gut, auf wen kann ich zugehen und fragen, bis hin zu gemeinsamen Sessions, die wir jetzt haben, wo wir uns gegenseitig zeigen, wie kann man was nutzen, was kann ich von der Person lernen, wie benutzt du es im Alltag. Und das ist tatsächlich schön zu beobachten.
Also sozusagen die Rolle als Editorial Planner, gab es vorher schon, bevor die sozusagen mit SEO? Okay.
Nein, gar nicht. Das haben wir komplett neu aus dem Boden gestampft quasi, genau, und eingeführt.
Das heißt, ihr habt aus dem Editorial-Team sozusagen die Personen, ich sag mal, rausgepickt, die besonders datengetrieben gedacht haben und denen dann quasi zusammen mit SEO oder mit SEO-Unterstützung so ein bisschen den Hut aufgesetzt, dieses ganze Thema Editorial Planning möglichst datengetrieben anzugehen.
Ja, also nicht alle davon waren schon gut in Daten oder sind gut in Daten. Das kann man schon noch sagen, sondern sie wurden auch danach ausgewählt, ne? Was haben sie für ein Gespür und Expertise in ihrem Feld, ne? Wir reden ja von Fashion und Beauty, Food und Life, Stars und Stories, also ganz verschiedene Felder. Und da war das nicht immer gleich gegeben, dass sie auch datenaffin sind, ne? Aber die Offenheit ist tatsächlich da und ich meine gesehen zu haben, wie sie sich auch wirklich gegenseitig ein Stück weit auch anstecken und interessiert auch Fragen stellen. Und ich glaube, das ist es, dass man wirklich diese intrinsische Motivation bei den Leuten weckt, zu verstehen, warum guckst du denn da drauf oder wie würdest denn du das interpretieren und nicht scheu zu sein, diese Fragen zu stellen in der Angst, sich vielleicht bloßzustellen selbst oder so, ne, und nicht schlau genug dazustehen oder vielleicht einen Fehler zu machen, sondern alle sind wirklich sehr offen und trauen sich und haben das hoffentlich, bestätigt es irgendjemand nach diesem Podcast auch, ein Gefühl von Sicherheit innerhalb dieser Gruppe, diese Fragen auch stellen zu können und offen miteinander zu sein.
Ich finde es total spannend, dass du das sagst. Also ich nehme das auch oft in meinem Alltag wahr, dass erst die Kombination aus wirklich tiefer sozusagen Fachexpertise und den in Anführungszeichen objektiv neutralen Daten, woraus man ja oft nicht sozusagen die fachlichen Ableitungen einfach so aus den Daten ziehen kann. Oft braucht man ja fachliche Tiefe, fachliche Expertise in der eigenen Zielgruppe, im eigenen Thema und so und dann die Daten. Und erst die Kombination aus beidem bringt einen wirklich weiter.
Ja, super wichtiger Punkt. Das denke ich nämlich auch und auch so ein Stück weit das historische Wissen, ne, zu wissen, nicht um sich selber zu blockieren, aber auch mal zu sagen, ah, dieses Muster kennen wir schon an Ostern beim Thema Let's Dance, weil da gibt's immer einen Dip, weil die Leute doch lieber die Ostereier suchen, anstatt die Sendung zu gucken oder welche, ne, Connection man so miteinander verknüpfen kann, so, ne, das ist, wo wenn ich jetzt drauf gucke, die ja nur wirklich immer so High Level auf die Zahlen guckt, die seht, die Zahlen gehen runter, oh Gott, denn, ne, muss man ins Management, das wieder, werden nochmal größere Fragen gestellt, warum gehen die Zahlen runter? Und die Person, die wirklich, ne, wie du schon sagst, die Expertise hat und aber dann auch das Datenverständnis, kann sagen, ja, aber ich habe doch mal reingeschaut, guckt mal, so hat sich zum Vorjahr auch verhalten und aus meiner Erfahrung an Ostern sieht es halt so und so aus. Ne? Und das trotzdem zu hinterfragen natürlich und nicht immer als gegeben zu nehmen, aber trotzdem erklären zu können, das ist schon ein großer Vorteil.
Und die Kombination einfach aus Fragen stellen, Fragen beantworten.
Ja.
Magst du uns vielleicht noch ein bisschen mitnehmen? Wie sah so der Prozess aus? Also wo habt ihr angefangen? Was waren so Schritte?
Also wir sind zum einen haben wir auch ein Data-Team, wo wir versuchen, eine ziemlich gute Connection zu haben und eine gute Bindung zu ihnen zu haben und uns regelmäßig mit ihnen auszutauschen. Als erstes auch innerhalb des Audience Developments, als wir uns dann auch so genannt haben, haben wir dann zum Beispiel die Aufschlau-Session alle 2 Wochen, die findet immer mittwochs statt, ins Leben gerufen, wo die SEOs zeigen, wie sie so Best Practices umsetzen in ihrem Alltag, aber auch Planning-Personen. Wir holen aber auch zum Beispiel jemanden aus Data mit rein oder letztens war auch unser Global SEO Director da und hat das neueste SEO-Tool vorgestellt, was wir alle sehr gerne benutzen, SEO-Gets nämlich, um zu zeigen, was man da datentechnisch tatsächlich alles gut rausholen kann. Und ich glaube, das war ein guter Schritt, auch so die Gäste zu haben, die mit reinkommen und auch ein bisschen ihr Wissen teilen und dass alle untereinander da auch ihre Ansätze teilen. Und ein wichtiger Punkt war auch, dass wir haben, die Dashboards, die wir schon haben, sind okay und funktionieren irgendwie, aber sind noch nicht so richtig Daily Doing verankert. Und da sind wir noch nicht richtig fertig, sind aber dran. Und ich glaube, da kommt der Bruch zu vorhin, was ich schon gesagt habe. Wir haben so viele Boards und keiner kennt alle oder wer benutzt sie und wie gucken wir drauf, weil die auch aufgesetzt wurden, ohne dass mit den Leuten gesprochen wurde tatsächlich. Also ich glaube, nicht sofort aufs Dashboard und zu sagen, ich brauche ein Dashboard und jetzt gebe ich es dem Team und die möchten es bitte irgendwie benutzen, sondern dass es dieses Dashboard aus dem Team heraus geboren wird. Da sind wir wieder bei People First, ist zu sagen, auf welche Zahlen guckst du jeden Tag und welche, ne, so gucke ich ja jetzt in 3 verschiedene Tools rein und kriegen wir das vielleicht auch konsolidiert in einem Dashboard. Natürlich nicht in der Tiefe wie in den einzelnen Tools, aber um dir einen ersten Blick am Morgen zu geben, worauf muss ich mich heute konzentrieren. Das ist jetzt so ein Schritt, der auch noch so ongoing ist natürlich, wo wir dran arbeiten. Dann haben wir auch noch NLK-Sessions im ganzen Unternehmen, unternehmensweit auch, in den UK zum Beispiel, Next Level Knowledge, wo wir auch immer wieder Wissen teilen, auch über die internationalen Grenzen hinaus, um da uns selbst so ein bisschen zu unterstützen. Da versuchen wir auch gerade immer die Kombination aus einem SEO und jemand aus den Editorial-Teams, weil dann sind wir auch wieder bei jemand, der die Expertise mitbringt. Ne? Wir SEOs, wir haben immer Vorstellungen, wie der Content aussehen soll und wie er funktionieren und aufgebaut werden soll. Und das versuchen wir ja bestmöglich auch in die Redaktion zu bringen, damit die das aber auch umsetzen. Und es nicht nur so ein von oben, so müsst ihr das machen, ist. Natürlich versuchen wir da auch wirklich auf partnerschaftlicher Ebene mit den Redakteurinnen zusammen diese Sessions aufzusetzen, aufzustellen, so für ein bisschen mehr Street Credibility quasi, wenn wir jemanden dabei haben, der selber sonst auch tagtäglich damit arbeitet, weil wir da genauso dann auch Spaß dran haben, natürlich.
Und bei der Definition der sozusagen Rolle als Editorial Planner, inwiefern habt ihr da drauf geachtet und geguckt, wo es Schnittstellen zu Daten gibt oder Anforderungen?
Genau, also es wurde bei der Einführung der Editorial Planner und wir haben noch andere Rollen verändert innerhalb des Unternehmens, dass wir ein RACI aufgestellt haben, ne? Also Responsibility, Accountability und Co., Support und so weiter, informed, um da eine erste Blaupause zu haben, wie wir denken, wie diese Rollen miteinander funktionieren. Das, glaube ich, ist mal als erste Orientierung gut, braucht aber auch Nachschärfung, ja, weil man ja wieder als Leadership nicht vollends drinsteckt in dem Daily Doing. Ne? Man überlegt sich so schön, wie es aussehen soll, meint sich, na logisch, ja, der SEO fragt dann den Editorial Planner und der informiert dann den Redakteur und so, glaube ich, funktioniert das alles. Und die und dann gucken dich sechs Augen an, drei Augenpaare und fragen sich, ja, was haben sie sich denn da ausgedacht? So. Und ich glaube, als Aufschlag ist es gut mit dem RACI, um eine Orientierung zu haben, um eine Reibungsvorlage vielleicht auch zu haben, aber ein Startpunkt, von dem man aus dann es verbessern und anpassen kann.
Was waren denn so die Hauptverbesserungspunkte oder Stolpersteine, wo ihr dann festgestellt habt, so ganz so rund hat es nicht auf Anhieb funktioniert?
Ja, wir sind auch noch dabei, tatsächlich, ne? Also wir sind noch mittendrin. Was sich aber so rauskristallisiert, ist natürlich ein Stück weit wer trägt final die Zahlenverantwortung tatsächlich, ne? Also wer trägt die Verantwortung, dass es erfolgreich läuft und in welchem Grad auch, ne? Weil es gibt ja immer noch, bei uns heißen sie jetzt Content Leads, was vorher die Editorial Manager waren, also beziehungsweise die jetzt frag mich mal, wie sie vorher hießen. Habe ich schon wieder verdrängt. Also Chefredakteure, ne? Also eine Form von Chefredakteur, Chefredakteurin. Man mag es mir nachsehen. Ich bin ja auch in der Publishing- und Verlagswelt ganz neu. Es ist ja mein erstes Mal auch in einem Verlagshaus, ne? Vorher Start-up und alles irgendwie viel kleiner. Jetzt ist Verlagswelt auch nochmal ein ganz anderes Business. Aber tatsächlich an der Stelle, ne? Wo trägt der Content-Lead die Hauptverantwortung, dass seine Marke und sein Topic, was er betreut, vernünftig läuft und wie viel unterstützt dabei der Editorial Planner oder auch SEO oder in welcher Form. Also tatsächlich die Abgrenzung von wer guckt worauf, auf welche Zahlen ist noch so der größte Reibungspunkt oder auch wer darf wo welche Entscheidung treffen. Ganz spannendes Thema eigentlich, ne? Also weil da schaut die Expertise aus dem Editorial Planner und sagt halt, ich würde sagen, es sind Kartoffeln, weil wir sind jetzt, die Frühkartoffelphase startet. Ich würde jetzt anfangen, ne, Spargel und Kartoffeln zu schreiben. Und wir sehen aus SEO-Sicht aber, naja, gerade steigt Bärlauch. Ich würde eher, ne, und wer trifft jetzt die finale Entscheidung tatsächlich und trägt dann auch die Verantwortung dafür, diese Entscheidung getroffen zu haben. So, und das sind noch die intensivsten Punkte. Und wir werden bestimmt nicht immer alle glücklich machen. Ich glaube auch selbst nach der Review und nach dem Fertigstellen gibt es bestimmt noch eine Person, die nicht ganz so happy damit ist. Aber ich glaube, das ist so ist es langsam, manchmal leiser.
Absolut. Gibt es denn etwas, ja, wo du vielleicht sagen würdest, wenn ich sozusagen den ganzen Prozess oder einzelne Sachen davon nochmal machen würde, dass du irgendwas anders machen würdest, wo du sagst so, hey, das will ich noch umsetzen oder da siehst du noch mehr Wert?
Also was ich auf jeden Fall genauso wieder machen würde, ist wirklich diese Aufschlau-Sessions mit den Plannern umzusetzen, weil ich wirklich sehe, wie immer mehr Input aus den anderen Teams auch kommt und auch wirklich gefragt wird, was können wir denn als nächstes machen? Und sie bringen selber Ideen mit rein. Jetzt hatten wir das Thema SEO-Mythbusting nochmal, ne? Welche SEO-Mythen herrschen irgendwie noch in den Redaktionen, die schon 2, 3, 4 Jahre alt sind, die längst überholt sind vielleicht, ne? Und jetzt gerade in Zeiten von AI und der weiteren Optimierung auch neue dazukommen, wo man so ein bisschen wieder alles ins rechte Bild rücken kann und dass wirklich die Leute selbst bestimmen, worüber sie auch sprechen wollen, ne? Und jeder bringt was mit. Und dadurch entsteht tatsächlich so echtes Lernen, glaube ich, und eigenes Interesse. Also definitiv unter den Punkten, das würde ich nochmal so machen. Was ich anders machen würde, ist bei der RACI-Einführung tatsächlich schon viel stärker die Leute einzubinden, die am Ende davon betroffen sind und die dieses RACI leben müssen. Ich glaube, es kommt immer aus verschiedenen Gründen dazu. Ich bin ja auch in dieser Umstellung erst mit reingekommen. Also da ist schon viel Vorarbeit passiert, bevor wir tatsächlich in diese Veränderung gegangen sind. Warum man das vielleicht noch nicht gemacht hat. Und dann kommt auf einmal Zeitdruck dazu und dann hat man so ein fiktives Datum vor Augen und ah ja, und dann macht man das noch schnell. Und ich glaube, wenn man da aber nochmal sich zurückbesinnt, nochmal in Ruhe reingeht und dann wirklich die Leute mitnimmt, dann ist die Akzeptanz einfach auch viel höher innerhalb der Teams, das wirklich mitzutragen und zu leben. Das würde ich schon nochmal anders machen. Ich glaube auch, bei so NLK-Sessions oder generell Learning-Sessions, die man so hat und macht, versuchen ein Format zu finden, wie man das nachhalten kann. Also wir zeigen jetzt immer, ne, so frontal in 10 bis 15 Minuten, wie man die besten Headlines schreibt und wie kann man das aber in den Köpfen behalten von den Redakteurinnen. Das ist wirklich der tricky Part im Moment, weil in einem halben Jahr ist es wieder vergessen. So, und ist das, ne, sammelt man überall das Wissen und schickt sie jede Woche einmal rum und sagt, erinnert euch, wir hatten hier mal eine Guideline oder wie oft muss ich ein Thema wiederholen, damit es immer wieder drin bleibt. So, das ist noch so ein bisschen, wo wir uns auch nochmal drin verbessern dürfen.
Und wieder ein People-Thema sozusagen. Okay, letzte Frage. So aus deinen Learnings der letzten Monate oder letzten Jahre, einen Punkt oder einen Tipp, den du ja anderen Teamleads oder CMOs mitgeben würdest, ja, zu dem ganzen Thema, wie arbeitet das Team datengetrieben oder wie kann man sein Team darin fördern, datengetrieben zu denken und zu arbeiten?
Ja, ich glaube, mein Tipp wäre, ne, nicht gleich mit dem Dashboard anzufangen, sondern mit der Frage so ein Stück weit, erstens weiß jede Person in meinem Team, für welche Daten sie verantwortlich ist und welche Daten sie benutzen soll und hat die Person es selbst mitgestaltet so und kann es mittragen. Und wenn die Antwort nein ist, dann wird das beste Tool das nicht verändern. Dann ist es auch egal, ob es irgendwie ein Power BI Dashboard ist oder irgendein anderes, sondern die Menschen müssen wirklich diese Verantwortung mit übernehmen, an denen sie beteiligt sind oder beteiligt waren. So, und das ist, glaube ich, eine These, die ich über alle Unternehmen hinweg so beobachten konnte, die wirklich wichtig ist. Das wäre immer mein Rat.
Perfektes Schlusswort. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dir für deine Zeit, für deinen ganzen Input, für dein Wissen, fürs Teilen.
Ja, vielen Dank fürs Fragen und fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte helfen.
Absolut. Takeaways. Wenn ich das Gespräch mit Steffi so für mich zusammenfasse, dann bleibt bei mir vor allem hängen, dass datengetriebenes Arbeiten natürlich sehr viel menschlicher ist, als viele auf den ersten Blick vielleicht denken mögen. Es geht eben nicht zuerst um Dashboards oder Reports oder Tools, sondern darum Menschen, die am Ende ja die Entscheidungen treffen und Dinge tun, also tatsächlich am Ende umsetzen, eine Grundlage zu geben und so Orientierung zu geben. Also welche Zahlen sind für mich relevant, für meine Entscheidung, für meine Rolle, wofür trage ich die Verantwortung und was brauche ich eigentlich, um mit diesen Daten gut arbeiten zu können? Und was ich außerdem mitgenommen habe von Steffi, ist, dass so die echte, sag ich mal, inhärente, in die DNA von Teams integrierte Arbeit mit Daten nicht dadurch entsteht, dass man Strukturen einfach vorgibt. Also sagt so, hey, wir machen das so, du musst hier gucken, du musst mit den Daten arbeiten, sondern dadurch, dass alle im Team beteiligt werden. Also gerade dann, wenn sich Rollen verändern oder neue Prozesse entstehen, gerade wenn man vielleicht von einem noch nicht so datengetriebenen Team, Denkweise, Arbeitsweise hin zu datengetriebenem Mindset oder ja, grundsätzlich Prozessen und Strukturen, ja, sich verändern möchte, dann macht es einen riesigen Unterschied, ob Teams einfach nur oder auch einzelne Mitarbeitenden nur informiert werden oder wirklich einbezogen werden. Und ein dritter Gedanke, den ich super wertvoll fand, ist die Bedeutung von gemeinsamen Lernformaten, die Steffi mit uns geteilt hat, weil die Datenkompetenz, sie fällt nicht vom Himmel, sie wächst nicht einfach so, sondern man muss etwas dafür tun und sie entsteht vor allem dann, wenn Teams regelmäßig gemeinsam in kleinen Schritten immer wieder auf Themen schauen, Fragen stellen, mit Daten arbeiten, Wissen teilen und voneinander lernen. Ja, um vielleicht nochmal ganz zum Abschluss zu wiederholen, was Steffi festgestellt hat, datengetriebenes Arbeiten ist kein Ziel, kein Endpunkt, den man irgendwann erreicht hat, sondern es ist ein fortlaufender Prozess. Ja, ich glaube, das war mein Schlusswort. Folg mir gern auf LinkedIn und schreib mir super, super gern auch Feedback zu dieser Episode oder zu anderen Episoden. Und wenn du Ideen hast für weitere Episoden, seien es Themen oder seien es Gäste, die ihr gern in der Analytics-Sprechstunde hören würdet, dann super, super gern. Immer her damit. Ich freue mich. Ciao, ciao.